Zeit ja läuft, aber die läuft ja jetzt.
Jetzt läuft sie.
Jetzt läuft sie. Aber jetzt läuft sie wirklich. Also meine Zeit. Das habe ich doch erzählt. So. Ja, jetzt habe ich was erzählt, das war auch ein bisschen lustig und so weiter, aber das sollte es überhaupt nicht sein. Weil in Johannes Kapitel 15, das ist eine ganz wichtige Stelle in der Bibel, da finden wir ja dieses hohepriesterliche Gebet Jesu. Dort lässt er sich über wirklich wichtige Sachverhalte und Wahrheiten aus. Wenn man dieses hohepriesterliche Gebet liest, da fragt man sich, sag mal, war Jesus auch mal lustig? Hat Jesus mal vielleicht irgendwo mal einen Witz gemacht? Oder einfach nur mal gelacht? Oder ein fröhliches Lied gesungen? Ne? Also nicht die Psalmen, die finde ich schon wieder so, da freut man sich auch, aber das ist so eine merkwürdige Freude, die ist so ernst. Also so ein richtiges fröhliches Lied. Darüber ist in der Bibel, finde ich, und ich habe nichts gefunden, nichts bekannt. Also wenn wir Jesus, seine Person und sein Wirken betrachten, kein Lachen, kein Witz. Manchmal eine Äußerung, wo wir denken, das hätte vielleicht witzig sein können, wenn es nicht so ernst gewesen wäre. Also Jesus sagt zu den Pharisäern, die fragen ihn etwas und er sagt, wenn ihr mir meine Frage nicht beantwortet, dann beantworte ich auch eure Frage nicht. Das war aber kein Witz. Nur für uns heute im Nachgang ist das so ein bisschen so ein Effekt, dass wir denken, siehst du, haben sie keine Antwort gekriegt. Es gibt noch eine andere Szene, da spricht Jesus auch über wichtige Sachverhalte und er ist so enttäuscht darüber, dass das drüben nicht ankommt. Und dann spricht er mehr zu sich selber, warum rede ich überhaupt mit euch? Er hatte mit den Pharisäern gesprochen. Auch kein Witz. Auch nicht wirklich so eine Fröhlichkeit. Kein Lied, aber dafür bei Jesus ganz viel, ja man muss schon sagen, Ärgerliches. Er treibt die Leute oft vor sich her. Da hat er schon Nachfolger in Johannes Kapitel 3 oder 6. Die folgen ihm nach und dann treibt er sie mit den Worten so vor sich her, dass sie weggehen und sagen, das können wir uns nicht weiter anhören. Wer kann sowas ertragen? Ein paar bleiben aber. Und zu denen sagt er dann, wollt ihr auch gehen? Also das war schon ein merkwürdiges Verhalten, was Jesus so an den Tag legte. Die Pharisäer, die hat er ja nicht nur vor sich hergetrieben, wenn sie überhaupt da waren und zugehört haben, die hat er bis aufs Blut gereizt, bis sie ihn umbringen wollten. So weit ging sein Reden. Für eine Person, die den Nächsten liebt wie sich selbst, müssten wir erstmal feststellen, ist das irgendwie nicht in Ordnung. Dürften wir das, jemanden so reizen, dass er uns umbringen will? Jesus hat es aber getan. Und die Situation war tatsächlich eine für ihn, die ist vielleicht nicht unbedingt vergleichbar mit so einer Alltagssituation von uns. Die Situation war ernst. Und Jesus, seine Zeit war begrenzt. Später, als die Apostel sein Werk fortführten, war auch deren Zeit begrenzt. Sie war aber länger als die, die Jesus hatte. Jesus hatte 3 Jahre oder 3,5 Jahre. Die Jünger dann mehr Zeit. Aber auch die waren nicht als als Spaßvögel bekannt. Auch sie blieben relativ ernst. Bestimmt haben die mal einen Spaß gemacht, aber es ist nichts darüber aufgezeichnet. Aus der Bibel spricht die Botschaft, die Christus verkündet hat. Und deswegen habe ich als Bibelstelle, die wir heute betrachten, einmal Johannes Kapitel 3 ausgewählt. In Johannes Kapitel 3 wird von Nikodemus berichtet, einer der Oberen der Pharisäer. Und er kommt nachts zu Christus. Und wir lesen in Kapitel 3, Johannes 3, Vers 1 und 2. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, Gott ist mit ihm. Nikodemus kam bei Nacht, das muss nichts Schlimmes heißen. Bei den Juden war die Nacht oft die Zeit, wo man nachdachte und sich von den Alltagsgeschäften löste. Er kam bei Nacht und vielleicht wollte er ja, diese Zeit jetzt mal sinnvoll nutzen. Also kam er zu Jesus. Dann diese positive Anrede, wir wissen, du kommst von Gott. Und was macht Jesus? Er sagt, schön, dass du kommst, Nikodemus. Ich freue mich. Ich wusste, wer du bist. Eines Tages würdest du hier erscheinen. Lass uns reden, du hast gut getan. Es ist nur ein Anfang. Werde mein Jünger, es gibt so viel Gutes zu entdecken, in Worten kaum zu fassen. Das hat Jesus alles nicht gesagt. Ne? Sondern er sagt in Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht erlangen. Also diese Antwort, die Jesus dem Nikodemus gibt, ist kein Lob, sondern eigentlich eine Bloßstellung. In Vers 4 sagt Nikodemus: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er ein zweites Mal geboren werden? Er hat also keine Ahnung von dem, was Jesus da eigentlich spricht. Er versteht nichts, aber Nikodemus ist nicht verärgert. Er bleibt bei Jesus und dann lesen wir in Vers 9, Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Die zweite Frage. Jesus hat nämlich weitergesprochen. Nikodemus hat wieder nichts verstanden. Jesus ist wieder nicht freundlich. In Vers 10 und 11, Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist Lehrer Israels und weißt das nicht. Wenn ich euch das Irdische, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Jesus holte aus dieser Situation, muss man sagen, unhöflicherweise alles raus, was möglich war. Er sagte zu Nikodemus, du hast keine Ahnung, was ich dich auch frage, keine Antwort, aber du willst Lehrer sein. Hohl und leer und aufgeblasen bist du. Hat er so nicht gesagt, aber das hörte man deutlich raus. Er stellte eigentlich den Glauben des Nikodemus an Gott auf die Probe. Du sagst, Nikodemus, ich, Jesus, bin von Gott. Okay, dann höre auch, was ich dir zu sagen habe. Und Nikodemus ging dann einer Stunde dann irgendwann weg und er ging schlechter weg, als er hingegangen war. Also wir würden heute so sagen, sein Feeling war nicht so das Beste. Aber in Wirklichkeit ging er besser weg, als er hingegangen war. Denn von Jesus erhielt er kein Lob für das, was er getan hatte in der Vergangenheit. Er bekam auch keinen leichten Weg gewiesen, sondern er wurde mit seiner Unvollkommenheit und seinem Unwissen und auch mit seiner Arroganz, die Klasse der Pharisäer betreffend, konfrontiert. Er war eigentlich jetzt besser dran. Er ging nach Hause und hatte etwas zum Nachdenken. Und etwas, nicht irgendetwas, sondern was wirklich wichtig war. Hat Jesus ihn noch verabschiedet mit den Worten Nikodemus, komm bald wieder? Wir wissen es nicht, aber darüber ist nichts aufgezeichnet. Wir würden ja mit so einem Menschen, also mit Nikodemus jetzt nicht, aber mit Menschen im Allgemeinen nicht so umgehen. Wenn wir Kinder haben und die erziehen, dann loben wir sie, ne, damit sie eben auch Mut haben, das Nächste anzufangen. Allerdings müssen wir irgendwann auch feststellen, wir müssen auch mal einen Schnitt machen, bis zu einem gewissen Alter oder bis zu einer gewissen Situation und sie mit der Wirklichkeit konfrontieren. Es muss eben im Leben, in der Erziehung auch Kritik folgen. Ernstes, Schleifendes muss auf einen Menschen auch einwirken. Falsches bleibt nun mal falsch und Richtiges bleibt richtig. Falsches muss klargestellt werden und das bei Kindern und auch bei Erwachsenen. Selbst bei Nikodemus war das der Fall. Es ging für Nikodemus damals nicht um einen schönen Abend mit Jesus, sondern es ging darum, ihn zu entsetzen, ihn Lücken aufzuzeigen, ihm das Problem, das er mit Gott hatte, oder Gott mit ihm, je nachdem, worum man das sieht, dieses Problem zu konkretisieren. Es ging darum, ihn in Angst und Sorge zu versetzen. Denn dann fängt ein Mensch sich an zu bewegen. Wenn wir heute ein Gespräch führen mit Menschen und wenn es dann um Inhalte geht, um Glauben, wie würden wir das machen? Würden wir in der Gemeinde es genauso handhaben? Jemand kommt rein, interessiert am Glauben und wir würden ihn dann entsetzen, ihn mit einem Problem konfrontieren? Oder ist unser Hang eher der, dass wir sagen, gut, er soll gehen und sich nett behandelt gefühlt haben? Er möchte dann denken, wenn er geht, da darf ich wiederkommen und die Lieder waren gut und die Musik war klasse und da wurde mir Hilfe in allen möglichen Punkten angeboten. Ist das das, womit er dann nach Hause gehen sollte? Hätte Nikodemus so etwas damals geholfen? Wenn wir so mit jemandem umgehen würden, der interessiert am Glauben hereinkommt, dann geht dieser nämlich ohne etwas zum Nachdenken mit sich zu nehmen. Er wird nämlich nicht mit dem Problem, das er mit Gott oder Gott mit ihm hat, konfrontiert. Er ist nicht entsetzt über unsere Nacktheit vor Gott, wenn wir nicht den rechten Weg gehen, sondern er geht möglicherweise einfach mit süßem Beiwerk, was auch immer das ist, Worte, Kekse, Kuchen, Kaffee. Ja, er geht dann, der Nikodemus hatte ein Problem aber nicht. Er hatte nicht das Problem, zu glauben, er hätte kein Problem. Denn er ging und wusste, ich habe ein Problem. Er bekam von Jesus an diesem Abend nicht weniger aufs Auge gedrückt als fast das gesamte Kapitel 3 vom Johannesevangelium. Damit ging der nach Hause. keine schlechte Ausbeute. Aber er wusste eines, ich muss was in meinem Leben klären. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Hier stimmt was nicht. Und ich persönlich weiß natürlich nichts über den Nikodemus, nicht mehr als ihr. Ich persönlich vermute einfach nur, er hat diesen Glaubensweg später gewählt. Denn er wird in der Bibel ja noch zwei weitere Male erwähnt. Einmal, als er im Sanhedrin vor versammelter Mannschaft Stellung bezieht und sagt, wir verurteilen doch niemanden, es sei denn, wir haben ihn zuvor angehört. Also für Jesus bezieht er Stellung, ganz toll. Und ein zweites Mal dann, oder ein drittes Mal, wo wir von ihm hören in der Bibel, wo er Beiwerk zur Beerdigung Jesu öffentlich beiträgt. Und zwar nicht wenig, sondern richtig viel wert war dieses gewesen. Und das kann man sagen, war wirklich ein Coming Out. Und deswegen vermute ich einfach mal, seine Geschichte ging auch gut weiter. Warum hätte sie sonst so in der Bibel gestanden? Wissen tue ich es aber nicht. Nikodemus aber wurde, wenn wir das nochmal so im Rückblick betrachten, von Jesus brutal mit spirituellen Gedanken konfrontiert. Es hätte eigentlich für ihn an diesem Abend kaum schlechter laufen können oder kaum besser laufen können. Es hätte ihm nämlich geholfen, über Sachen sich Gedanken zu machen, von denen Jesus sagte, sie sind wichtig, über die Wiedergeburt zum Beispiel und die Folgen, wenn sie nicht stattfindet oder wenn sie stattfindet. Jesus konfrontierte Nikodemus nicht mit irgendeiner Theologie, sondern mit der Theologie der Bibel, mit der Wahrheit der Bibel. Und wenn wir jetzt von Theologie sprechen, dann passiert nämlich Folgendes, dann gibt es nämlich verschiedene Bedeutungen für dieses Wort. So machen Menschen das oder der Teufel. Wenn irgendein Sachverhalt klar ist, wird dafür ein Wort gefunden, das seine Bedeutung alle 200, 300 Jahre ändert. Und wenn wir heute darüber sprechen, weiß keiner, worüber wir sprechen. Aber wir wissen doch, was Jesus wollte von Nikodemus. In Kapitel 3 ist doch ganz klar, was Jesus dem Nikodemus vermitteln möchte. Klare Ansagen über Wahrheiten, über biblische Sachverhalte. Jesus sagt zu ihm ganz klar, Nikodemus, wenn du das nicht begreifst, war alles umsonst. Und in Vers 17 und 18, ich lese das mal vor, sagt er, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, Nikodemus in Klammern, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das war das, was Jesus ihm vermittelt hat. Deswegen stellen wir uns die Frage, brauchen wir eine Theologie? Brauchen wir eine Erkenntnis von Jesus Christus? Nein, wir brauchen nicht eine Theologie, wir brauchen die Theologie der Bibel. Die Wahrheit über Gott und Christus, über biblische Sachverhalte. Stellen wir uns doch mal persönlich die Frage, inwieweit unterscheidet sich meine persönliche Theologie von der Katholiken, der Evangelien, der Zeugen Jehovas, der Baptisten, der Mormonen, und dann gibt es ja noch viele verschiedene andere Gruppen. Inwieweit unterscheidet sich meine Theologie von deren Theologie? Muss es ja Unterschiede geben. So. Und die könnten wir ja mal ans überlegen und mal aufschreiben. Und jetzt geht es vielleicht nicht darum, welcher Tag der Woche wie zu handhaben ist, auch ein interessantes Thema, sondern um wichtige Sachverhalte, um die Kernbotschaft der Bibel, die wir zum Beispiel auch in Johannes Kapitel 3 finden. Wie handelt Gott über Christus mit uns? Brauchen wir also eine Theologie, eine Erkenntnis von Gott? Also ganz sicher. In Johannes 17, Vers 3, und da sind wir wieder in diesem hohepriesterlichen Gebet Jesu, da sagt Jesus, dies aber ist das ewige Leben, jetzt mache ich mal so einen Punkt, dies aber ist das ewige Leben. Schon mal eine tolle Ansage. Wenn jetzt was Wichtiges folgt, sind wir einen Schritt weiter. Das Problem ist nämlich, in der Bibel, wenn Jesus spricht, kam es öfters mal vor, dass er sprach und die Leute haben ihn nicht verstanden. Da war irgendwie nichts. So, haben ihn nicht begriffen, was er eigentlich wollte. Und wenn er da mal klar gesprochen hat, dann haben die Jünger gesagt, endlich redest du klar, wir verstehen dich. Jetzt sagt er, dies bedeutet ewiges Leben und er sagt das auch was. Dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Nicht nur, dass es Gott gibt und Jesus, das wissen auch andere. Sondern wer ist wer und wie funktioniert das? Denn die Juden hatten kein Problem mit Gott, sie hatten ein Problem mit Jesus. Daran sind sie gescheitert. Und wir müssen verstehen, wie Gottes Mechanik mit uns funktioniert. Haben wir also eine Theologie? Möglicherweise hat jeder für sich hier eine Theologie. Aber wir hatten ja im Dezember eine Besprechung mit den Brüdern aus München. Da war das auch ein Thema. Haben wir eine Theologie? Und da haben wir festgestellt, Also eine gemeinsame haben wir jedenfalls nicht. Das ist vielleicht ein Thema, um das wir uns einmal kümmern müssten. Nikodemus gab auf die Fragen Jesu keine Antwort. Und Jesus stellte fest, du hast keine Ahnung. Aber Nikodemus hätte antworten können. Die Pharisäer waren ja Schriftgelehrte. Die hatten die Tora sowieso und ihren Talmud, Auslegungen. Wie viel Zeit die investiert haben, weiß ich nicht. Aber sie haben viel Zeit investiert, um die Schriften zu verstehen. Und Nikodemus hätte zu diesem, was Jesus ihm sagte, was sagen können. Er hätte Jesus, wie wir das heute sagen können, volltexten können. Aber er war so schlau zu begreifen, worum es Jesus ging. Und dass er nämlich gar nichts wusste. Also ließ Nikodemus sich von Jesus verhauen, würden wir heute sagen, und den Kopf waschen. Wenn wir Johannes 6 betrachten, wir können das ja mal lesen, stellen wir uns mal die Frage, haben wir hier alles verstanden? Wir könnten natürlich sofort loslegen und irgendwas erklären, da steht dies und da steht das. Wir könnten aber auch still sein, auf uns blicken und feststellen, alles habe ich nicht wirklich verstanden. Da muss ich vielleicht tatsächlich nochmal ran. Deswegen, wenn es um Theologie geht und um das Handeln Gottes mit uns, sollten wir Sachverhalte und Begriffe, die nicht so klar in der Bibel stehen, dass sie uns sofort als Wahrheit klar sind, nicht so stehen lassen. Wir können sie auch eine längere Zeit anschauen und versuchen herauszufinden, was genau ist hier gemeint. Und Gott wird es uns offenbaren. Ich denke, das ist einfach nur Respekt vor dem Wort Gottes. Wenn er das nicht so klar geschrieben hat, ja, dann müssen wir eben längere Zeit hinschauen. Das tun wir dann eben so lange, bis wir es verstanden haben. Nicht in Meditation, sondern Gott zeigt mir, was du uns damit sagen möchtest. Und da fällt mir nämlich ein, dass Jesus sich doch gefreut hat einmal. Warum hat er sich gefreut? Er brach innerlich, natürlich nicht äußerlich, er brach innerlich im Jubel aus, als die 70 zurückkamen und sie berichteten, dass Menschen auf sie gehört hätten und dass die Klugen und Intellektuellen der Welt es aber nicht verstanden haben. Da brach Jesus einen Jubel aus, hat es aber nicht gezeigt. Ne? Also auch hier der Gedanke, die Wahrheiten der Bibel sind nicht so auf dem Silbertablett, dass man sie einfach nur nehmen müsste. Aber sie stehen dort und sie können verstanden werden, wenn wir Gott darum bitten und respektvoll sind. Es gibt in der Bibel so Verse, die mir manchmal persönlich Sorge bereiten. Da sagt Jesus, der Weg ist eng und schmal und wenige sind es, die ihn gehen. Da denke ich manchmal, eng, schmal, wenige, das möchte ich eigentlich gar nicht hören. Es macht einen schon so ein bisschen Sorge. Oder was wir in Bergkirchen hatten, Jesus sagt, ich bin der Weinstock, aber wer keine Frucht trägt, der wird abgenommen und der wird ins Feuer geworfen und verbrennt. Oder Bibelverse wie, drängt durch die enge Tür, viele werden es versuchen, werden es aber nicht vermögen. Und die Menschen denken oft, also wir denken oft, ich persönlich auch manchmal, dieser enge Weg, der ist wahrscheinlich ganz schwer zu gehen. Aber ein enger Weg muss ja nicht schwer zu gehen sein. Oder ein schmaler Weg. Er muss nur zu finden sein. Dann geht man ihn eben. Ist gar nicht schwer. Vielleicht hat Jesus damit sagen wollen, ich erwarte von euch keine übermäßigen Anstrengungen, dass ihr euch übermäßig anstrengen tut, Tag für Tag und Tag für Tag und irgendwann das Ziel erreicht, sondern dass ihr mich sucht und findet. Vielleicht wollte er uns mit harter Theologie konfrontieren, um unser Wissen über ihn auf die Probe zu stellen. Vielleicht wollte er uns einfach irgendwann einmal wiegen und nicht für zu leicht befinden. Nikodemus war ein Leichtgewicht, aber ein Leichtgewicht auf einem guten Wege. Und wir sind als Menschen natürlicherweise nichts anderes, wir sind auch Leichtgewichte, in theologischer Hinsicht, aber Leichtgewichte auf guten Wege. Und irgendwann sind wir vielleicht in der Lage, Johannes 6 ganz genau zu erklären. Oder vielleicht sind wir das jetzt schon, wir sind angekommen und können Johannes 6 und auch das nächste Kapitel ganz einfach erklären, was dort steht. Aber ohne das geht es nicht. Das hat Jesus gesagt. Wir wissen, haben wir vorhin gelesen, wovon wir reden. Das ist ein toller Satz. Wir wissen, wovon wir reden. Stellen wir uns mal vor, wir stehen in dieser Gruppe von Jüngern. Jesus spricht und sagt, wir wissen, wovon wir reden. Und wir denken dann so im Stillen, hoffentlich fragt er uns jetzt nicht, was er jetzt gerade gesagt hat. Also wir brauchen auch eine Theologie. Wir brauchen nicht irgendeine. Wir brauchen die Wahrheit der Bibel. Und ich bin ja immer so fasziniert, was ist immer so, ich bin, wenn ich darüber nachdenke, fasziniert von, das ist jetzt auch der letzte Gedanke, von Albert Einstein. Der hat ja den Nobelpreis gekriegt, das finden wir alle zu Recht, hat er gut gemacht, ne, für die Relativitätstheorie. Aber für die Relativitätstheorie hat er ja gar nicht den Nobelpreis bekommen, sondern den hat er bekommen für die Entdeckung des photoelektrischen Effektes. Egal, was das jetzt ist, Solaranlagen und so weiter funktionieren damit, alles in Ordnung. Einstein war noch relativ jung, als er diese tollen Erkenntnisse gewann. Und er hat, das habe ich schon mal erklärt oder schon mal erzählt hier vorne, er hat so gut, ich weiß von keinem einzigen Experiment, was er durchgeführt hat. Er hat nur sich das zunutze gemacht, was andere in Experimenten durchgeführt haben. Er hat sich die angeguckt, hat diese Widersprüche gesehen, andere auch, hat sich darüber Gedanken gemacht, hat das gedreht und gewendet, hat überlegt. Mehr hat er nicht gemacht. Mehr hat er nicht gemacht. Und eines Tages ist ihnen hier und dort was klar geworden. Und damit hat er grundlegende Wahrheiten gefunden über den photoelektrischen Effekt, über die Relativitätstheorie. Und dies alles nur durch sorgfältiges Nachdenken. Er hat eigentlich dieser Physik, muss man sagen, wirklich hohen Respekt gezollt. Ich beschäftige mich damit so lange, bis ich verstehe, was ich verstehen kann. Und wir machen das mit der Bibel. Wir respektieren Gottes Wort, wir zollen dem Wort Gottes Respekt. Und wenn wir es nicht verstehen, aber wir müssen es bald verstehen, Johannes 6 zum Beispiel, dann gucken wir es uns so lange an, bis wir es verstanden haben. Kann auch ein bisschen dauern, aber wir zollen Gott Respekt. Und das wird er erkennen und uns eine Hilfe sein. Amen.